Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Woche wird eine enorme Erfolgsgeschichte weitergehen, nämlich die Geschichte der Känguru-Chroniken um das linksanarchistische Känguru von Marc-Uwe Kling. Diese Serie kennen vor allem junge Menschen, vorwiegend als Hörbuch. Und die neue Känguru-Rebellion, die klingt jetzt zum Beispiel so.
Ich habe einen Plan, sage ich. Ich bleibe jung im Geiste, Digger. Ich lass mir vom Alter nicht die Ehre nehmen. Auf keinsten. Ich bleib unlügbar swag. 6'7". Das Känguru macht ganz große, entsetzte Augen. Es gibt eigentlich nichts Peinlicheres als alte Menschen, die versuchen, Jugendsprache zu verwenden. Das findest du cringe, frei? Das Känguru nickt laser-cringe.
Ja, Marc-Uwe Kling liest aus seiner neuen Känguru-Rebellion. Am Donnerstag werden Buch und Hörbuch mit seinen neuen Känguru-Geschichten erscheinen. Bei uns können Sie aber heute schon reinhören, in 15 Minuten etwa. Robert Miesig, das ist einer der bekanntesten linken Publizisten und Gegenwartsanalytiker in Österreich. Er veröffentlicht aber auch viel in deutschen Zeitungen und Verlagen. Und in dieser Woche erscheint ein neues Buch von Robert Miesig. Das heißt Die Kunst des Widerstands, von Marx bis Kafka, von Orwell bis Butler. Und Robert Miesig ist jetzt in Wien in Österreich für uns im Studio. Guten Tag nach Wien, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Mayer. Hallo, grüße Sie.
Ihr neues Buch, Die Kunst des Widerstands, Sie greifen da auch Themen auf, Personen auf, über die Sie auch in anderen Büchern schon geschrieben haben, zum Teil viel ausführlicher geschrieben haben. Was für ein Buch ist jetzt dieses neue für Sie? Was wollten Sie damit auch für sich selbst klären?
Naja, es ist jetzt zunächst einmal eine Sammlung von Essays, zum Teil von Essays, die schon irgendwo erschienen sind und andererseits von Essays, die extra für das Buch geschrieben worden sind oder auch verändert sind. Es ist erstens mal eine Kommunikation, wenn man so will, zwischen dem politisch-aktivistischen, gesellschaftsanalytischen und auf der anderen Seite der Bedeutung der Kunst in diesem Feld, also wie das aufeinander auch einwirkt. Deswegen ja auch der Titel dieses Buches. Das Buch stellt sich vor allem die Frage, wie die Linken, die Liberalen, die aufgeklärte demokratische Mitte oder links der Mitte auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren sollen. Also es ist weniger eine Beschreibung des Übels, sondern eher eine Frage, wie gehen wir damit um?
Und da ist Ihr Vorschlag ein Begriff, der in sich so ein bisschen widersprüchlich ist, nämlich der Begriff eines radikalen Linksliberalismus. Das würden Sie empfehlen. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, es ist eher ein Ergebnis einer Kompliziertheit, ja, wenn man so will. Mhm. Es gibt ja diesen, ich mach's mal ganz grob schlechtig, es gibt diesen rechten Populismus, der sich immer mehr radikalisiert im Rechtsextremismus bis zu hin einen neuen Faschismus, wie man in den USA wahrnimmt. Und da gibt's einerseits die Antwort von links, die heißt, wir müssen jetzt auch populistischer werden, um diesen Zorn, diesen Wut, den der offensichtlich in der Gesellschaft ist, nicht den Rechten allein zu überlassen. Ja? Mhm. Weil der klassische liberal gewordene Mitte, Progressismus, Sozialdemokratie oder was auch immer, so gemächlich und gemütlich geworden ist, dass er diesen Zorn und diese Wut überhaupt nicht mehr repräsentieren kann. Da sage ich, das ist auch ein Weg in die Sackgasse, weil wenn man die Vertrotteltheit und das Schwarz-Weiß und die Versimpelung der Welt durch progressivere Versimpelung der Welt kontern würde, wird erstens nichts Gutes rauskommen und übrigens auch, es wird nicht wirklich funktionieren, weil die Menschen sind auch nicht so ganz doof, wie man es glaubt, wenn man sie gewissermaßen mit einer solchen Überzeugungsstrategie bespielen will.
Also linker Populismus funktioniert für Sie nicht, dann können wir das schon mal festhalten, ja.
Ich glaube, dass das ein bisschen eine Sackgasse ist. Mhm. Es mag da und dort funktionieren, kurzfristig, aber es gibt relativ viele, eine lange Liste, wo es eigentlich gescheitert ist. Ja? Auf der anderen Seite sind die Vorwürfe an einem Linksliberalismus, der alles alle Graustufen bedenkt, alle für und wider abwägt. Im Abwägen hat er schon so quasi sehr viel Zeit verloren und wenn er lang abgewogen hat, weiß er nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Natürlich diese Vorwürfe gegen diese Gemächlichkeit und Gemessenheit und Maßvollheit eines linken Liberalismus sind ja nicht falsch. Von daher wäre die Antwort die, die sozusagen die Tugenden eines linken Liberalismus aufgreift, ohne seine Schwächen und mit seinen Schwächen umgeht. Und das wäre ein ambitionierter, ein akzentuierter Linksliberalismus. Eine Freundin von mir hat ironisch gemeint, eigentlich wäre für sie das Beste ein liberaler Linksradikalismus, was natürlich auch schwer zu haben ist. Ja. Aber diese Tugenden, die Tugenden bewahren, ohne die Schwächen zu verlängern, darum geht's.
Jetzt in diesem gesellschaftsanalytischen Teil beziehen Sie sich ja vor allem auf zwei Denker, nämlich einmal auf Judith Butler und auf Karl Marx. Jetzt haben ja doch viele Menschen Karl Marx für einen Kommunisten gehalten oder zumindest für den Begründer des Kommunismus. Ist er für Sie eigentlich ein radikaler Linksliberaler?
Nein, das ist er natürlich nicht, aber viele, viele linksliberale Denker sind ja eigentlich Linke gewesen, aber der Linksliberalismus ist eher so etwas wie eine Charaktereigenschaft oder ein intellektueller Stil. Auch ich habe ja auch einige Passagen drüber über Viktor Adler, den Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, ein kämpferischer Linker, aber der die Dinge auch immer von allen Seiten angeschaut hat und die Versimpelung der eigenen durch die eigenen Leute nicht so richtig gescheit gefunden hat. Bei Marx und beim Marxismus, Marx war natürlich sicher kein Linksliberaler, bis zu einem gewissen Grad war er auch von Charaktereigenschaften einer, der keinen Streit ausgelassen hat und auch so ein bisschen eine sektiererische Persönlichkeitsstruktur schon hatte. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Marx und das Denken von Marx und Engels zu einem intellektuellen Stil geworden, der die Welt als Prozess betrachtet, nichts als eine fertige Konglomeration oder Situation, die dann fix ist, sondern immer in Bewegung, also auch eine geistige Wendigkeit hochgehalten hat. Engels vielleicht ist da vielleicht fast das bessere Beispiel, auch deswegen, weil er länger gelebt hat als Marx, also mehr Zwang gesehen hat, die eigenen Dogmen ein bisschen zu hinterfragen am Ende seines Lebens.
Also Sie entwerfen Ihre Form des radikalen Linksliberalismus in dem Buch, Sie begründen das unter anderem mit dem, was bis heute aus Ihrer Sicht am Denken von Karl Marx aktuell ist. Und dann, Sie haben es schon angekündigt, kommen Sie im zweiten Teil des Buches zu Büchern, Romanen vor allem, die auch einen Beitrag zur Gesellschaftsanalyse leisten können. Sie haben sich dafür auch den Boom des autofiktionalen Schreibens angesehen, unter anderem am Beispiel der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Was leisten denn jetzt aus Ihrer Sicht Ihre Romane für die Analyse unserer Gesellschaft?
Naja, diese Romane haben ja einen großen Hype in den letzten Jahrzehnten oder Jahren, letzten 10 Jahren. Und das ist ja nicht nur Annie Ernaux, das ist ja Didier Ribon, das ist ja Édouard Louis und andere, die alle eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte man kann es auch Aufstieg nennen, oder das sich durch nach oben hin oder durchs ins Leben hineinschrauben von Personen aus der Arbeiterklasse, aus den unteren, zumindest aus den unteren Etagen unserer Gesellschaft, die aber gleichzeitig damit auch ihre Milieus verlassen und damit auch so eine Art von Verrat an ihrer Klasse begehen, ja, und über diesen Verrat auch Scham empfinden und gleichzeitig schämen sie sich ihres Herkommens, das beschreiben sie ganz deutlich und haben natürlich auch eine Scham über dieses Schämen. Ja? Sie beschreiben auch, was das alles immer bedeutet. Also man geht ja ins Leben hinaus. Es ist ja ein Abenteuer gleichzeitig und man erobert Welt und gleichzeitig lässt man ganz viele Menschen zurück. Und damit verbunden ist auch so etwas wie, also nicht nur die Scham, sondern auch eine Einsamkeit, weil das prekäre Ich, das sich verändert, ja immer andere nachahmen muss und auf der anderen Seite eine Geschichte zerbrochener Freundschaften hinter sich lässt. Das sind ganz für mich ganz interessante Aspekte oder ganz wesentliche Aspekte dieser Art von Literatur.
Und Sie schreiben auch über zwei Autoren, die Sie wahnsinnig schätzen, Franz Kafka, George Orwell, und über einen Ihrer Brüder im Geiste, so kam es mir jedenfalls vor, der Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini. Und bei ihm beschreiben Sie etwas, wo wir vielleicht wieder anknüpfen können an Ihren radikalen Linksliberalismus, weil Sie bei ihm eine Haltung beschreiben, die auch so in sich widersprüchlich ist. Sie nennen ihn nämlich einen linken Konservativen. Und als ich gerade die Nachrichten hörte hier bei uns, dachte ich vielleicht hat ja gestern auch ein linker Konservativer die Wahlen in Baden-Württemberg gewonnen. Cem Özdemir, könnte man das sagen aus Ihrer Sicht?
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, Pasolini war ja wirklich so ein konservativer Kommunist in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, der auch unglaublich viel auch klagende Nostalgie hatte. Ja? Also der Zerfall von Lebenswelten, die Modernisierung, auch die Industrialisierung, Amerikanisierung, auch der Konsumismus und der damit verbundene Hedonismus, das hat er total abgelehnt. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Cem Özdemir so etwas ist. Ich würde eher sagen, bei Cem Özdemir, das erinnert mich an etwas, was ich, glaube ich, in einem Kapitel deutlich weiter vorne beschrieben habe, dass die Frage der Konsequenz ja auch eine ambivalente ist. Ja? Ein linker Politiker, der super konsequent ist, wird vielleicht nichts von seinen linken Ideen durchsetzen können, weil er keine Mehrheiten gewinnt. Und ein anderer, der vielleicht sich geschmeidig auch ein bisschen an die Umstände der Zeit und damit auch Grundhaltungen, die in einer Gesellschaft vorhanden sind, anpasst, wird es schaffen, eine Mehrheit zu gewinnen. Und ich glaube, das hat man sehr deutlich gestern gesehen, wie ein grüner Politiker unter den Bedingungen, wo die Grünen gerade von allen irgendwie runtergemacht werden, sage ich jetzt mal sehr wienerisch, dann die stärkste Partei wird. Ja.
Noch eine letzte Frage. Sie beginnen Ihr Buch mit den Sätzen, zitiere ich mal, dies sind nun die Jahre unseres Missvergnügens, jetzt ist die Demokratie beinahe überall vom Geist der Illiberalität, des Antipluralismus und des autoritären Rechtsextremismus bedroht. Aber mir scheint, mit dem Buch haben Sie sich vielleicht auch selbst aus diesem Missvergnügen rausgeschrieben, denn das Buch hat ja fast was Vergnügtes oder Beschwingtes im Ton, wo Sie auch diese ganzen widerständigen Reserven anzapfen.
Ja, ich glaube, Humorlosigkeit bringt uns überhaupt nicht weiter. Und wenn wir irgendwie in einen Zustand der Traurigkeit und der Verbitterung hineinschrauben, dann haben wir erstens ein schlechtes Leben und werden außerdem niemanden für uns begeistern können. Also Humor, ich glaube, alle meine Texte durchzieht Humor. Und wenn ich mal selbst in keiner humorvollen Stimmung bin, versuche ich das auch irgendwie zielgerichtet. Der erste Satz ist ja ein bisschen eine Shakespeare-Abwandlung von Richard III. Mhm. Die Frage der ersten Sätze ist ja für mich auch immer eine nicht nur für mich zentrale, sondern auch in der Beobachtung von Literatur. Mhm. Kafka haben wir ja schon besprochen. Der ist ja ein Meister der ersten Sätze gewesen. Ein bisschen abschauen kann man sich ja da auch was davon. Und Autoritarismus ist vielleicht auch die Tochter oder verbunden mit Verbiestertheit, und insofern jede Form von Verbiestertheit ist konterrevolutionär.
Am Mittwoch erscheint Robert Misicks Buch Die Kunst des Widerstands, von Marx bis Kafka, von Orwell bis Butler, im Wiener Picus Verlag mit 176 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich oft gewundert, wo meine Kinder bestimmte Sprüche her hatten. So seltsam altkluge, anarchistische, marxistische Sprüche. Und wenn ich sie gefragt habe, wo sie das denn her haben, dann war die Antwort immer vom Känguru natürlich. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, die sind schuld. Die haben unsere Kinder und viele, viele andere mindestens miterzogen. Und alle Fans des anarchistischen Marc-Uwe Kling-Kängurus, die dürften gerade in großer Erwartung sein. Denn am Donnerstag erscheint jetzt der nächste Band seiner Serie. Die Känguru-Rebellion heißt der Band. Mein Kollege Elmar Krämer, der kennt das Hörbuch zur Rebellion schon. Und da nimmt er sie jetzt mit hinein.
Ich rebelliere,
ruft das Känguru, als es in die Küche hüpft.
Gegen die Zustände. Rebellierst du mit?
Fragt das Känguru. Wenn ich darf?
Falsche Antwort. Wer rebelliert, fragt nicht, ob er darf.
Im März 2009 erschienen sie erstmals, die Känguru-Chroniken. Ansichten eines vorlauten Beuteltiers bildeten den Auftakt dieser erfolgreichen Känguru-Bestsellerreihe, die sowohl Kinder wie Erwachsene lieben. 4 sind bislang erschienen, und beim letzten dauerte es gerade mal 2 Wochen, bis das Hörbuch 100.000 Mal über den Ladentisch gegangen und deshalb mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden war. Jetzt also Band 5, die Känguru-Rebellion.
Gut, dann los.
Wohin denn?
Auf die Straße, die Rebellion verbreiten.
Jetzt, vor dem Frühstück.
Der Philosophiestudent und Kleinkünstler und das schlagfertige Beuteltier, sie bilden eine turbulente WG, in der auch dieses Mal wieder politische Ansichten von links und rechts aufs Vortrefflichste seziert werden. Fanden diese genial-verbalen Schlagabtausche bislang hauptsächlich am Küchentisch statt, gehen die beiden jetzt verstärkt auf die Straße und in die Kneipe. In Herthas Kneipe, bei der sie erst einen Rebellionsstammtisch und dann einen Podcast ins Leben rufen. Hertha, die bodenständige Barfrau, holt die beiden regelmäßig wieder auf den Boden zurück.
Du hast übrigens eine kleine charmante Dativ-Akkusativ-Schwäche.
Interessiert mir nicht. Für wen hältst du dir? Wisse, Jungchen, von allem wie dich lass ich mich ja nichts sagen.
Was soll das denn heißen? Na, so einer wie du, der nichts gelernt und sein Studium abgebrochen hat.
Gewohnt selbstironisch tritt Marc-Uwe Kling nicht nur seinem ideologisch hochgerüsteten Beuteltier, sondern auch allen anderen Figuren im neuen Buch und Hörbuch entgegen. Der Barfrau, den Altrevoluzern und auch den ganz normalen Menschen auf der Straße. Rasant sind die Texte in der Känguru-Rebellion, gewohnt witzig und mit enormem Tiefgang. Und so mancher Wahlkampfstratege könnte hier Ideen finden, wenn etwa das Känguru in einer Fernsehtalkshow auf den Bundeskanzler trifft.
In Deutschland sterben jedes Jahr ungefähr 1 Million Menschen. Circa 400.000 davon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Naja, sagt der Bundeskanzler, aber bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann man halt nichts machen.
Wie bitte? Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte von der Mehrwertsteuer befreien, dafür eine Zuckersteuer, Tabaksteuer weiter anheben, Transfette verbieten, Vorsorgeuntersuchungen ausweiten und
Marc-Uwe Kling versteht es, die Absurditäten im politisch-wirtschaftlichen Gefüge im Land und auf der Welt so amüsant zu verpacken, dass seine Kritik fast schon beiläufig passiert und das ohne pädagogischen Zeigefinger.
Und das sind nur die Dinge, die mir spontan einfallen.
Dafür aber mit viel Spaß an der Sprache.
Ich habe einen Plan, sage ich. Ich bleibe jung im Geiste, Digga. Ich lass mir vom Alter nicht die Ehre nehmen. Auf keinsten. Ich bleib unlügbar swag. 6'7". Das Känguru macht ganz große, entsetzte Augen.
Es gibt eigentlich nichts Peinlicheres als alte Menschen, die versuchen, Jugendsprache zu verwenden.
Das findest du cringe, frei? Das Känguru nickt laser-cringe.
Der Autor Kling, der grundsätzlich alle seine Hörbücher selbst einliest, hat sich längst eine akustische Virtuosität erarbeitet, die es zur Freude macht, ihm beim Schlüpfen in die verschiedenen Rollen zuzuhören. Und auch wenn viele seiner Texte im ersten Moment spontan wirken, machen sie wieder einmal deutlich, wie sprachverliebt und detailversessen ernst der Autor seine humoristische Arbeit nimmt. Inhaltlich und sprachlich absolut empfehlenswert. Bestimmt wieder ein Bestseller, konkret 6 Stunden 27 Minuten großes Hörvergnügen. Eine weitere goldene Schallplatte sollte dem sicher sein.
Und nun rebellieren wir, damit Ende März der Frühling beginnt.
Die Känguru-Story geht weiter. Am 12. März, also am Donnerstag, erscheint die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling als Buch bei Ullstein Taschenbuch und als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der kommenden Woche wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben und einer der Romane, die dafür nominiert sind, das ist der neue Roman der Berliner Schriftstellerin Helene Bukowski. Wer möchte nicht im Leben bleiben, so heißt dieser Roman. Und viele Menschen in Ostdeutschland werden dabei auch an dieses Lied denken. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Ein Lied aus der DDR aus dem Jahr 1959. Wie dieses Lied heißt auch der neue Roman von Helene Bukowski. Und meine Kollegin Wiebke Poromka hat diesen Roman für uns gelesen. Hallo Wiebke, grüße dich.
Guten Morgen, Frank.
Warum hat denn Helene Bukowski ihrem Roman jetzt diesen Liedertitel gegeben?
Einerseits liefert dieser Titel eine historische Einordnung. Helene Bukowski erzählt in ihrem Roman das ja tragischerweise sehr kurze Leben einer Künstlerin, einer angehenden Pianistin, die ihre Kindheit in den 1960er Jahren in Neubrandenburg verbringt. Ein Kind also, das auch dieses Lied, das zu den Friedensliedern der DDR gehörte, vermutlich gesungen hat in der Kindheit. Zum anderen, und das ist das Unheimliche, wenn man um die Geschichte von Christina, so heißt diese junge Pianistin, weiß, dass ja wirklich ins Mark fahrende, dass wohl sie jemand gewesen wäre, der hätte antworten können, ich möchte oder ich kann nicht im Leben bleiben, denn diese junge Frau nimmt sich, wenn ich einmal Mitte 20, 1985, das Leben. Sie springt aus dem Fenster der elterlichen Wohnung in Neubrandenburg. Und insofern könnte man diesen Titel jetzt, der sehr poetisch anmutet, wenn man das Lied kennt, dann eben auch verstehen als Kritik an einem System, das ja auf der einen Seite Gemeinschaft und Menschlichkeit propagiert, aber dann den einzelnen Menschen vielleicht doch aus dem Blick verliert.
Und das wird eben, so wie ich es verstehe, erzählt anhand dieser Figur Christina. Was ist das für eine Figur?
Ja, das ist vor allen Dingen nicht nur eine Figur, sondern es gibt ein reales Vorbild für diese Figur. Diese junge Pianistin, von der Helene Bukowski erzählt, die gab es wirklich, und der Nachlass dieser jungen Frau, Aufzeichnungen der Eltern, Fotoalben, Tonaufnahmen, der ist über eine Freundin der Großmutter von Helene Bukowski zu ihr gelangt. Mit der Bitte, mit der Aufforderung, mit dem Wunsch, dieses Leben, das müsse doch erzählt werden. Und Christina, das war die Tochter eines Tenors, also eines musisch begabten Vaters, der hat seine Stelle als Tenor an der Leipziger Oper verloren. Die Familie zog dann nach Neubrandenburg, wo er immerhin eine Musikschule leiten konnte. Und er hat dann seine Tochter an die Musik herangeführt, aber eben auch all seine Ambitionen auf diese Tochter übertragen. Und die Christina ist dann, das war in der DDR üblich, genauso wie im Sport, wurden musisch begabte Kinder auf so Spezialschulen geschickt. Sie kommt dann mit 11 auf ein Internat in Berlin. Später wird sie zum Studium nach Moskau geschickt. Und das ist gar nichts, wogegen sich dieses Mädchen und später die junge Frau sträubt. Die ist eine leidenschaftliche Musikerin, und gerade die Musikpassagen, die Klavierpassagen, die Helene Bukowski erzählt, das sind wirklich ja so berauschende Naturerlebnisse. Da hat man das Gefühl, mit der Christina durchs Meer zu tauchen, von Klängen überspült zu werden. Aber es ist eben auch ein System, in das dieses Mädchen da gepresst wird. Und es mag nicht nur an diesem System liegen, aber eben auch an diesem System, das sie zerbricht.
Jetzt kann man solche Lebensgeschichten ja auf sehr, sehr verschiedene Weise erzählen. Wie macht das Helene Bukowski in diesem Roman?
Das Besondere an diesem Roman ist, dass Helene Bukowski die ganze Zeit offenlegt, dass sie erzählt und wie sie erzählt oder auch wie die Erzählerin erzählt, die Ich-Erzählerin. Ich würde hier mal ganz pauschal sagen, dass man Autorin und Erzählerin in diesem Roman ruhig gleichsetzen kann. Und die Autorin bzw. die Erzählerin erzählt etwa davon, wie sie an das Material über Christina kommt. Und sie erzählt auch davon, wie sie Szenen erfindet. Manchmal nimmt sie auch wieder welche zurück, weil natürlich muss sie aus diesem Material eine Geschichte machen. Und das wird dann ganz konkret, als würde sie so in diesen Text, in das Geschehen selbst hineintreten als Erzählerin. Beispielsweise sagt sie, und sie spricht eben auch die Figur, die Christina, immer direkt als ein Du an: Deine Geschichte muss damit beginnen, dass du ein Klavier bekommst. Und dann wird beschrieben, wie sie, diese Erzählerin, das Klavier mit den Umzugshelfern die Treppe hinaufwuchtet. So, also ganz, als würde sie wirklich mit dieser Christina in Kontakt treten.
Und was für einen Effekt hat das? Also es könnte ja auch den Effekt haben, dass einem die Geschichte von Christina etwas ferner gerückt wird, etwas distanzierter wird und einen vielleicht auch nicht ganz so erreicht.
Absolut, das wäre auch mein erster Reflex, dass man sagt, wenn immerzu diese Metaebene offengelegt wird, das wirkt künstlich, das erzeugt Distanz. Und das Erstaunliche ist in diesem Roman, dass genau das Gegenteil passiert. Also ich habe wirklich selten einen Roman gelesen, wo die Empathie der Autorin zu ihrer Figur so deutlich ist, so stark ist, so präsent ist. Man hat auch immer wieder das Gefühl, dass die Erzählerin gern ihre Figur, um deren Ende sie ja weiß, um diesen tragischen Tod, dass sie beschützen möchte vor bestimmten Zumutungen, das aber eben nicht kann. Und auch ich habe eine ganz große Nähe zu dieser Figur gespürt beim Lesen, was aber auch erstaunlich ist, weil nämlich gar nicht alles auserzählt wird. Also es wird nicht ausbuchstabiert, warum sie letztlich diesen Suizid begeht. Es gibt Rätsel in diesem Roman, die eben nicht ja, die offen bleiben. Und das macht aber seine Stärke aus.
Und du hast vorhin schon gesagt, einerseits ist diese Geschichte in diesem System DDR dem sehr verbunden. Andererseits gibt es aber auch Elemente, die darüber hinausweisen. Also Christinas Geschichte ist jetzt nicht vollständig in diesem historischen Kapitel DDR-Geschichte eingekapselt. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, eingekapselt überhaupt nicht. Das ist dennoch ein Roman, der historisch interessant zu lesen ist, etwa wenn es um diese DDR-Musikspezialschule da in Berlin geht. Das sind ganz konkrete Beschreibungen, für mich auch erschreckend zu lesende Beschreibungen von, ich würde wirklich sagen, Verwahrlosung, denen diese kleinen Mädchen da ausgesetzt sind, schlechtes Essen, Ratten in den Duschräumen. Und dann ist aber zum anderen, wer möchte nicht im Leben bleiben, natürlich ein ganz universeller Roman über die Zumutung, die den Menschen ausgesetzt sind in wie auch immer gearteten Systemen, in die sie sich einpassen müssen, in die sie eingepasst werden. Das gilt natürlich auch für unsere Lern- und Arbeitsverhältnisse heutzutage. Und es ist eben auch ein Roman über den letzten Rest von Nichtberechenbarkeit, von Rätsel, den es wohl in jedem Leben gibt, in den glücklichen eben wie auch in den tragisch verlaufenden. Und allein dafür lohnt sich die Lektüre.
Des Romans Wer möchte nicht im Leben bleiben von Helene Bukowski. Im Klasen Verlag ist das Buch erschienen mit 384 Seiten. Und am Donnerstag der kommenden Woche könnte dieser Roman einen der Leipziger Buchpreise bekommen. Dazu hören Sie dann mehr hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an unsere Kritikerin Wiebke Poromka.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Elisabeth Steiner. Ich sitze hier am Starnberger See an einem Kiosk und mein letztes Buch, das ich gelesen habe, ist von Miriam Höller, Das Leben ist ungerecht. Ein meiner Meinung nach super Buch, ein Lebensratgeber. Miriam Höller ist eine Stuntfrau, eine Deutsche, die zwei sehr schlimme Schicksalsschläge erleben musste, indem sie bei einem Stunt abgestürzt ist und beide Beine gebrochen hatte und zeitgleich ihren damaligen Mann bei einem Hubschrauberabsturz verloren hat. Und dann sich wieder zurück ins Leben gekämpft hat. Und sie schreibt sehr lebensnah, emotional und direkt, würde ich sagen. Also viele Menschen müssen mit Schicksalsschlägen umgehen, gerade mit dem Tod. Und sie beschreibt es sehr plastisch und nachvollziehbar.
Elisabeth Steiner liest in Starnberg Das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Ein Buch von Miriam Höller, das ist im Econ Verlag erschienen mit 320 Seiten. Über die Rolle der Eltern oder der Großeltern in der Nazi-Zeit haben schon viele geschrieben. Jetzt hat das auch eine sehr prominente Schriftstellerin getan, Judith Herrmann nämlich. Ihr Buch aber, das wird ungewöhnlich harsch angegriffen. Vor einer Woche ist es erschienen, ihr neues Buch, unter dem Titel Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Und Judith Herrmann erzählt da von ihrem Großvater, der vermutlich beteiligt war an SS-Verbrechen im polnischen Radom. Mein Kollege Jan Drees aus unserer Literaturredaktion, der ist verwundert über diese Angriffe auf Judith Herrmanns Buch. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo Jan.
Guten Morgen, Frank.
Lass uns zuerst mal auf das Buch von Judith Herrmann selbst schauen. Wie schreibt sie denn da über ihren Großvater in der Nazi-Zeit?
Sie schreibt eine gescheiterte Recherche. Das ist ja erstmal seltsam. Wer möchte schon zugeben, dass er gescheitert ist? Und sie gibt es so, und zwar ein ganzes Buch lang. Das ist das Protokoll einer missglückten Aufarbeitung. Du hast es schon gesagt, sie fährt ins polnische Radom, wo ihr Großvater möglicherweise an SS-Verbrechen beteiligt gewesen ist, findet aber nichts heraus, sondern fällt stattdessen in so eine Art Dissoziation. Also sie, Nachfahrin eines Täters, halluziniert sich selbst als vermeintliches Opfer und reist relativ überstürzt von Radom ab, erst nach Wien, besucht dort eine Holocaust-Ausstellung, verliert dann wieder die Fassung und fährt dann noch weiter nach Neapel. Dort lebt ihre Schwester, die arbeitet als Archäologin, also sie beschäftigt sich auch mit dem Vergangenen, aber möchte nicht schauen auf die Vergangenheit ihrer eigenen Familie. Kennt man ja so ein bisschen aus Deutschland. Ne? Man schaut nicht so gerne auf das, was so in der eigenen Familie passiert ist. Und am Ende kehrt Judith Herrmann mit leeren Händen zurück.
Und diese leeren Hände und diese gescheiterte Recherche, das wird Judith Herrmann nun vorgeworfen. Hier mal ein Beispiel aus der Kritikerrunde der SWR-Bestenliste vor einigen Tagen. Da hat unser sehr geschätzter Kollege Jörg Margenau eben dieses Verfahren von Judith Herrmann aufgegriffen, dass es eben, und dass sie sagt, dass es kein gelungenes Buch über einen SS-Großvater geben darf. Das sagt Jörg Margenau dazu.
Es muss misslungen sein, um einigermaßen als gelungen gelten gelten zu können im Umkehrschluss. Und da frage ich mich dann, warum schreibt sie dieses Buch überhaupt? Hätte sie vielleicht besser lassen sollen. Denn tatsächlich fällt ihr zu diesem Großvater überhaupt gar nichts ein. Und sie findet auch wenig. Und ansonsten geht es weniger um den Großvater als um die Autorin selbst, um ihr Befinden, um ihr Ringen, um Sprache, um eine Suche nach ich weiß nicht was. Ich finde das einigermaßen peinlich, muss ich sagen.
Das hat Jörg Margenau gesagt vor einigen Tagen in der Kritikerrunde der SWR-Bestenliste. Jan, was sagst du jetzt? Ist das eine typische Reaktion auf das Buch?
Das ist eine typische Reaktion auf das Buch, wenn man sich mal anguckt, wer hat bisher alles darüber geschrieben. Alle großen Feuilletons waren dabei. Judith Herrmann schreibt halt anders als ihre vorherigen Kolleginnen und Kollegen über die NS-Zeit und die NZZ fragt sich, ob Judith Herrmann nicht doch mehr hätte rauskriegen können über ihren SS-Großvater oder, Zitat, ob sie sich in ihrem eigenen Verschweigen verfangen hat. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung findet es, Zitat, unangemessen, dass die Autorin auch bei diesem Thema so ihrem melancholischen Ton treu geblieben ist. Und die Wochenzeitung Die Zeit kommt mit einem moralischen Totalverriss des Buchs. Da ist also einiges an Druck auf dem Kessel der Literaturkritik. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, einige haben Erwartungen an ein Buch, und zwar bevor sie es lesen. Und dann werden diese Erwartungen während der Lektüre nicht eingelöst. Und das werfen sie jetzt Judith Herrmann vor.
Und daher kommt der Druck auf dem Kessel, von dem du da redest?
Ich glaube schon, denn es gibt eine gelernte, eingeübte, auch für mich eingeübte Form der Erinnerung, ja, wie über NS geschrieben wird. Eine Form, kann man sagen. Es gibt seit den 80er Jahren viele Bücher über NS-Vorfahren. Die funktionieren ungefähr immer so. Ich kriege heraus, was meine Vorfahren getan haben. Das ist alles noch viel schrecklicher als gedacht. Dann schäme ich mich. Am besten wird noch ein Kranz niedergelegt. Und dann ist Buße getan. Und sie macht das komplett anders, Judith Herrmann. Das bemerkte dann vorgestern auch Die Welt. Die schrieb, ich möchte zurückgehen. In der Zeit gehört nicht in Zeitgeschichtsregal, wo es die Verrisse gern hätten. Und dort, wo es die Verrisse haben wollten, da passt Judith Herrmann nicht rein. Stattdessen ist wieder alles melancholisch und traurig. Darüber reden wir gleich. Und das kommt auch im Buch selber vor. Dieser Vorwurf der Melancholie, der wird auch Judith Herrmann gemacht von ihrer eigenen Schwester, die nämlich Judith Herrmann angeblich Folgendes sagt.
Sie schrie, es ist nicht immer alles traurig. Das war's, was sie schrie. Sie repetierte das, führte es aus und deklinierte es durch. Sie warf mir vor, ausnahmslos alles traurig zu finden. Eine Haltung, die sie schlicht nicht mehr ertragen, keine einzige Sekunde lang mehr aushalten könne. Und so weiter und so fort. Sie steigerte sich rein. Aber mit ihrem ersten Ausruf hatte sie den Stand der Dinge zusammengefasst. Und natürlich hatte sie recht.
Das ist Judith Herrmann im O-Ton. Man hat es gehört, es gibt ein sehr, sehr gutes Hörbuch, sehr gut von ihr gelesen. Was ist jetzt das Besondere an dieser Melancholie? Die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich haben 1967 in ihrem Werk Die Unfähigkeit zu trauern beschrieben, in welcher Art und Weise die Deutschen per se nicht trauern durften um ihr verschwundenes Ich-Ideal, ihr gestorbenes Ich-Ideal, das verkörpert worden ist durch Adolf Hitler, und sind stattdessen in eine Melancholie gefallen. Und das ist die Melancholie, die jetzt auch Judith Herrmann vorgeworfen wird, die in ihrem Buch in so einer Art Reenactment die deutsche Nachkriegsgesellschaft nachspielt, kann man geradezu sagen. Und es ist nicht das, was hier als vermeintlich angemessene Shoah-Erinnerung etabliert ist.
Und diese Debatte jetzt über dieses Buch, die Vorwürfe einerseits, gibt ja auch Verteidiger des Buches, zeigt die jetzt aus deiner Sicht, dass sich da etwas verschiebt in unserer Erinnerung an den Holocaust?
Ich glaube, es verschiebt sich etwas, dafür gab es schon Anzeichen. Also die Bücher früher Jahre habe ich so angedeutet, man erinnert sich vielleicht an Norbert und Stefan Leberts, denn du trägst meinen Namen über alte NS-Täter und ihre Nachfahren. Und wir müssen eine neue Form finden, das ist ganz klar. Die Zeitzeugen sind inzwischen tot, fast alle. Und dass wir diese neue Form brauchen, hat zum Beispiel 2019 in der Zeit bereits die Kollegin Melly Kiak gesagt, nach dem rechtsradikalen Mord an den CDU-Politiker Walter Lübcke. Auch sie hat schon mit den Mitscherlichs argumentiert. wir brauchen eine neue Sprache, um möglicherweise auch dem, was als neu aufkommenden Faschismus interpretiert wird, zu begegnen. Da gibt es schon einige andere Sachen. The Zone of Interest, dieser Film, war ja auch so eine Geschichte, über die dann viel diskutiert wurde, weil an das erinnert wurde in diesem Film. Und man kann Judith Herrmann schlechterdings nicht vorwerfen, dass sie auch etwas Neues ausprobiert. Das probiert in diesem Frühjahr auch Norbert Strein in seinem Buch Im ersten Licht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das sahen übrigens auch die meisten dieser SWR-Kritiker. Denn anders als jetzt Jörg Margenau in dieser Veranstaltung haben sie dann doch in Summe, 30 sind es, Judith Herrmann auf Platz 1 ihrer SWR-Bestenliste gewählt und das hochverdient.
Das Buch von Judith Herrmann, Ich möchte zurückgehen in der Zeit, im S. Fischer Verlag ist das erschienen. Jan Drees hat für uns die Diskussion über dieses Buch, die in den letzten anderthalb Wochen entstanden ist, zusammengefasst und bewertet. Ganz herzlichen Dank dafür.